ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Es ist Freitag, so wie jede Woche, ehrlich gesagt. Und auch wie jede Woche sitzt mir gegenüber, ist meine, darf ich mittlerweile sagen, Freundin Judith Rackers?
Ja, natürlich darfst du das sagen. Also wir sind ja schon, wir gehen ja schon in die Richtung fast beste Freunde. Es geht ja schon fast in die Richtung BFF. Und übrigens haben wir das rausgelassen, ne? Bei B. Hätten wir auch über BFF sprechen können.
Stimmt, über BFFs, ja. Und wie sich das aber für Freundinnen so gehört, wir sind zwar heute nur zugeschaltet, du sitzt in oder auf der kleinen Farm, die Präposition ist mir da jetzt gerade nicht ganz geläufig. Ich sitze in Berlin, trotzdem habe ich dir was mitgebracht.
Oh, was denn?
Wir sehen uns ja per Video, vielleicht guck mal, wenn du ganz genau hinguckst, ich habe einen Pickel zwischen Auge und Augenbraue. Hast du sowas schon mal gesehen?
Also das ist sehr verpixelt, wie das hier bei mir ankommt. Also quasi noch
verpickelt, meinst du?
Genau. Es ist noch besser als Weichzeichner, so eine starke Verpixelung.
Ja,
ich kann ihn nicht sehen, aber...
Nee, der ist riesig, Judith. Wirklich, ich habe sowas seit ich 13 bin nicht mehr gesehen.
Was machst du denn gegen so einen wachsenden Pickel, der so brütet? Ich habe einen ganz tollen Trick.
Wirklich? Ich frage mich, ob wir dann meine ganzen Bemühungen uns jetzt hier überhaupt anhören wollen oder einfach zu deinem ganz tollen Trick direkt
übergehen. Nee, erzähl mal, was hast du bisher schon erfolglos gemacht?
Danke, mein Leben. Nee, aber ich habe vor ziemlich langer Zeit, vor so 2 oder 3 Jahren, habe ich mal einen Podcast gehört. Das war ein Comedy-Podcast. Ich möchte nicht sagen, wer es ist, weil es wirklich überhaupt keine zuverlässige Quelle ist. Und da hat ein männlicher Comedian hat gesagt, dass es so ein, wie nennt man das, so ein Serum oder so eine Lösung, die kann man einfach übers Internet bestellen und da ist ein Pinselchen dran und wenn er sich das raufträufelt oder so raufmacht auf so einen Pickel, er hat gesagt, über Nacht sind die weg, das wäre unglaublich, das hat er noch nie erlebt, das ist jetzt auch kein, das kostet irgendwie 10, 11, 12 Euro und er meinte, das ist wirklich absoluter Gamechanger und dann habe ich gedacht, ja gut, 11, 12 Euro, das bestelle ich mir auch, habe das gemacht, habe das in meinem Schränkchen, das ist ein ganz kleines braunes Fläschchen, ich glaube, da ist Salicylsäure oder so viel drin, also so eine gelbe Flüssigkeit, die riecht auch sehr doll nach Medizin, deswegen hilft sie per se schon mal, finde ich. Und die mache ich dann da immer drauf und ich habe schon das Gefühl, dass über Nacht mit den Pickeln immer seitdem was passiert, also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so oft welche, aber wenn, dann sind sie immer an so prominenten Stellen, die sind prominenter als ich, meine Pickel, und dann tropfe ich mir davon immer was drauf und am nächsten Tag ist schon irgendwas mit dem Pickel passiert. Ich weiß aber, kann dir nicht sagen, was. Also irgendwas passiert wirklich damit, aber die gehen jetzt nicht weg. Die, ja, ich weiß nicht, die verändern irgendwie ihren Aggregatzustand. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, und am nächsten Tag sehe ich aus wie kurz nach der Geburt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagst, Judith.
Ja, also ich wir können ja in der Folge, wo es um P geht, mal ausführlich über das Thema Pickel sprechen, finde ich. Weil ich habe das Gefühl, dass es da ganz viel zu sagen gibt zu diesem Thema. Übrigens auch in meiner Lebensbiografie. Aber an dieser Stelle jetzt vielleicht nur folgender Tipp. Mhm. Es gibt, und das halte ich wirklich im Moment für die beste Lösung, es gibt zu kaufen so kleine,
ja,
das sind so, ich glaube, die heißen Pickle-Patches oder so, keine Ahnung.
Die habe ich auch schon
Kennst
alle
du das?
Ausprobiert.
Diese kleinen, runden Dinger.
Ja, klar. Aber helfen die bei dir?
Ja, absolut. Also wenn das ein Pickel ist, der so brütet, ne, wo so eine Entzündung drin ist, die dann irgendwann halt diesen ekligen Eiter produziert, den du ausdrückst oder Talg oder was das ist, keine Ahnung.
Tell me more.
Mhm. Ja, also wenn du das da drauf machst, in diesem Zustand, er brütet gerade, dann ist bei mir am nächsten Morgen das weg. Also das zieht das irgendwie raus, ne?
Ja.
Und dann siehst du das auch, dann hängt das so in diesem kleinen runden Aufkleber drin, in diesem Patch.
Wirklich?
Da hat sich dann so diese Flüssigkeit so reingezogen. Ja, ist natürlich eklig, aber besser, sie hat sich in dieses Patch gezogen,
Absolut.
Als du hast sie irgendwie mit einem Hubbel im Gesicht und trägst es spazieren. Insofern, das ist meiner Meinung nach im Moment die beste Lösung.
Vielleicht.
Also als ich jung war, gab es das leider noch nicht.
Ja, ich meine, das gab es früher schon, als ich auch sehr viel mehr drunter gelitten habe und da auch noch sehr viel mehr gewachsen ist. Vielleicht musst du mir nachher mal privat die Firma schreiben, dann probiere ich das aus. Mhm. Und ich würde sagen, alle, die daran interessiert sind, damit wir hier keine Werbung machen, keine unerlaubte, die müssen dir auch einfach eine Nachricht bei Instagram schreiben und dann schickst du denen das auf Nachfrage.
Ja, genau, richtig. Nee, weil tatsächlich gibt es große Unterschiede. Ich habe das ausprobiert und war begeistert und dann habe ich mir das nachbestellt von einer anderen Firma und da hat es überhaupt nicht so gut funktioniert.
Ja,
und
genau.
Und dann wusste ich aber lange nicht mehr, wie denn das hieß, weil ich die Verpackung weggeworfen hatte von dieser ersten Charge. Und dann habe ich aber irgendwann das Produkt wieder erkannt anhand der Farben der Verpackung, habe mir das bestellt und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber vielleicht sind Pickel auch also Individuen im Sinne von, dass sie bei jedem individuell wachsen und auf individuelle Bekämpfungsmethoden reagieren. Das kann natürlich auch sein.
Stimmt, das kann auch sein, ja. Ich weiß nur, dass meiner so groß ist, dass ich kurz davor war, ihm noch ein eigenes Mikro hinzustellen. Dann hätten wir zu dritt diese Aufnahme gemacht. Wirklich, also das habe ich lange nicht mehr erlebt. Das ist auch wirklich so, dass ich denke, auf jeden Fall probiere ich deinen Tipp mit diesen Patches aus, aber das ist wirklich ein solches Gewächs, dass ich denke, da bräuchte ich eher so ein kennst du diese Pflaster gegen Hühneraugen oder gegen Blasen, die so richtig 3 Zentimeter dick sind. Da muss man, glaube ich, mit großem Geschütz auffahren. Ich habe versucht, dass ich glaube, Frauen, also auch Männer, aber viele Frauen vor allem, die sich so mit Schminken auskennen, würden das Verblenden nennen. Ich habe versucht, da mit dunklem Lidschatten zu arbeiten und habe versucht, dich zu täuschen, dass ich dachte, wenn ich da quasi, weil ich sehe so oft so Videos, die so an mir vorbeiziehen und da sagen die, ja, wenn es Sachen gibt, die ihr nicht mögt, wenn ihr zum Beispiel eine große Nase habt oder eingefallene Wangen und ihr wollt Dinge hervorheben oder verschwinden lassen, könnt ihr mit Schattierung arbeiten, dann zum Beispiel mit dunklem Lidschatten, dann erscheinen die Sachen kleiner, mit hellem Lidschatten größer. Deswegen habe ich versucht, da mit dunklem Lidschatten so drüber zu gehen und dachte, vielleicht kann ich eine optische Täuschung erzielen, dass du dann eher denkst, Ariana hat ein Loch am Auge, aber lieber das statt ein Pick.
Also jetzt ist die Internetverbindung gerade sehr gut. Du bist nicht mehr verpixelt. Scheiße. Und jetzt, weil du es gesagt hast, sehe ich, dass da so ein kleiner, für mich sieht es aus wie so ein weißer Punkt.
Richtig.
Genau an der Kante, ne? Von deinem dunklen Lidschatten
genau.
Zu dem Helm unter der Augenbraue. Ja, genau. Da, ja. Aber ich finde das wirklich sehr niedlich.
Okay, danke. Niedlich und Pickel, das
wirklich?
Ist, ja gut, damit kann ich leben. Das finde ich okay.
Ja, aber kennst du das nicht auch? Du guckst Menschen an und wenn man einen Mensch mag, ja, dann findet man, also dann stört einen das auch überhaupt
ja.
nicht. Dann nimmt man so wahr, vielleicht so, ah ja, guck mal, sie hat da einen Pickel. Aber es stört einen nicht. Wenn man selber einen Pickel hat, dann kann man nichts anderes als den ganzen Tag, immer wenn man in den Spiegel guckt, da drauf gucken, sich darüber ärgern und hat das Gefühl, alle, die einen angucken, denken die ganze Zeit ausschließlich über dieses Gewächs nach und über das, was in dem Gewächs vor sich hin brütet. Aber es ist doch gar nicht so.
Das stimmt.
Ist wirklich nicht
so. Das stimmt und mir geht's auch ehrlich gesagt oft so, wo du das jetzt ansprichst, dass wenn Freundinnen zum Beispiel, keine Ahnung, ach, ich glaube, jeder ist mal mit irgendwas unzufrieden und sagt irgendwie, ich habe zugenommen oder mir gefallen meine Haare nicht, mein Gesicht sieht mir irgendwie, weiß ich nicht, zu rund aus oder wie auch immer. Und wenn mir meine Freundinnen das sagen, geht es mir ganz oft so, dass ich denke, okay, jetzt wo sie sagt, ich weiß jetzt, was sie meint, aber es wäre mir nie aufgefallen und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde die genauso, wie sie ist, finde ich sie schön. Und das bringt mich dann manchmal zum Nachdenken, dass ich überlege, warte mal, wenn ich mit so einem liebenden Blick auf meine Freundinnen gucke und ich mir denke, sehe ich überhaupt nicht, finde, du bist toll, so wie du bist. Vielleicht sehen mich die Leute dann, also es ist nicht so, dass ich 365 Tage im Jahr unzufrieden bin, aber manchmal hat man ja mal so Phasen, wo man denkt, das und das, das würde ich gern verändern, wenn ich könnte. Und dann überlege ich aber manchmal und denke, vielleicht sehen die anderen mich ja gar nicht so, wie ich mich dann sehe mit so einem strengen Blick, weil ich sehe meine Freundin ja auch nicht so, wie sie sich sehen. Und ja, da denke ich manchmal, vielleicht spielt einem der eigene Kopf und der innere Kritiker dann einen kleinen Streich.
Total, finde ich. Das ist ja immer dieses Selbstbild-Fremdbild, ne?
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe zum Beispiel, ich fühle mich seit 20 Jahren körperlich gleich.
Ah,
Wenn ich mir jetzt Fotos angucke, ja, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, das ist eigentlich, dass ich ein bisschen so, ich will nicht sagen kräftig im Sinne von dick, sondern kräftig im Sinne von, wie soll ich das sagen? Ich habe mich immer so ein bisschen
vielleicht?
Ja, stark, so ein bisschen so wie so ein Brocken. Weißt du? Ja, also das fing schon an damals, als ich beim Ballett war. Ja, wie so ein Brocken.
Ja.
Los Brocos, habe ich immer gesagt.
Los Brocos.
Ich war früher beim Ballett. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert als Kind. Und da habe ich schon immer gedacht, irgendwie sind die alle so zart und so elfig. Und ich habe mich immer gefühlt wie so, ich komme da so rein und habe irgendwie, alle Knochen sind ein bisschen zu groß und zu schwer und alles ist ein bisschen so zu kurz geraten. Und das war mein Selbstbild. Wenn ich mir Fotos angucke von mir als Kind, ich sah aus wie, selber wie eine kleine Elfe. Ich war total schmal und dünn und so. Und das ging dann so weiter. Also als ich dann so 20, 25 war, ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich so ganz klein wenig zu viel. Mhm. Aber war ich nicht. Mhm. Also wenn ich mir auch Fotos vom Anfang meiner Karriere angucke, denke ich immer, mein Gott, wie dünn war ich denn da? Also das ist ja, ich sehe mich heute ganz anders, wenn ich auf mich drauf gucke früher, als ich mich früher selbst gefühlt habe, dieses Selbstbild, Fremdbild. Und jetzt ist es so, dass ich mich immer noch so fühle wie mit 20. Mhm. Aber jetzt habe ich 10 Kilo mehr oder 15 Kilo mehr. Mhm. Und wenn ich mir jetzt Fotos angucke, denke ich immer, oh, guck mal, du bist eigentlich ein bisschen mehr, als du dich fühlst. Mhm. Aber im nächsten Moment denke ich immer, ist doch super, dass dein eigenes Gefühl die ganze Zeit das gleiche ist. Ist für mich auch okay, wenn ich immer das Gefühl hatte, alle sind etwas zarter als ich. Ist natürlich auch Quatsch, ja. Bin, glaube ich, ein gutes Mittelmaß. Aber das ist eben genau dieser Streich, den dir dein eigenes Ich, deine Gedanken spielen, glaube ich, wenn du über dich selbst nachdenkst und das andere Bild, was Menschen von dir haben, die auf dich drauf gucken und das du vielleicht dann auch von dir hast, wenn du mit ein bisschen Abstand, also zeitlichem Abstand, auf dich drauf guckst.
Und ich fand's auch gerade.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, und ich fand's auch gerade ganz spannend, weil du, als du von der, aus der Zeit erzählt hast, als du dich für Los Brocos gehalten hast, da hast du den Satz angefangen mit, als du zum Ballett gegangen bist oder so. Und sofort war in meinem Kopf, dass ich dachte, da wäre ich am liebsten zurückgereist und hätte die kleine Judith in den Arm genommen, weil ich finde, da wirkt nochmal so richtig klar und deutlich, dass so Sammelbecken für, okay, das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich sag mal Sammelbecken für ungesunde Körperbilder irgendwie auch kein gutes Bild vermitteln. Also nicht, dass ich jetzt Menschen schämen möchte, die dünn sind, auf gar keinen Fall. Da fühlen sich ja dann mittlerweile auch sehr viele irgendwie diskriminiert und sagen, ja, darf ich auch nicht dünn sein, wenn wir die etwas mehr wiegen so lassen wollen, warum denn nicht uns? Aber ich glaube, da kann man schon offen drüber reden, dass in zum Beispiel in der Modewelt und eben auch im Ballett teilweise oder sehr weit verbreitet ein wirklich ungesundes und unrealistisches Körperbild verbreitet wird. Und das gibt ja auch super viele Accounts und Videos im Internet. Ich finde sowas immer ganz faszinierend, wenn Leute aus so bestimmten Branchen so einen kleinen Einblick mal geben. Und da gibt es so viele, die sagen, das ist furchtbar. Da wird nicht, die essen nicht und der Druck ist so hoch. Und die sind, wir mussten dann so dünn sein, dass wir bei den Aufnahmeprüfungen fast ohnmächtig geworden sind, weil wir so Hunger hatten. Ne? Und
ach, wirklich? Das wusste ich nicht.
Das habe ich schon oft gesehen. Und ich finde, es wird immer wieder dann so gesagt, so branchenintern oder nach außen getragen, so, da hat sich jetzt ganz viel verändert. Guckt mal, auf den Laufstegen dieser Welt sind jetzt auch manchmal Frauen in Größe 36, wirklich. Die haben ganz normale Klamotten jetzt an. Aber irgendwie finde ich, wenn man mal genauer hinguckt, hat sich da noch nicht so, ich würde sagen, flächendeckend noch nicht so viel getan. Und wenn ich dann höre, dass du da als junges Mädchen dann zum Ballett gegangen bist, denke ich sofort, vielleicht ist es auch falsch, aber in meinem Herzen ist dann so, sofort so, oh nein, weil das ist natürlich dann, finde ich, auch so eine Umgebung, wo es so ein ganz einfacher Nährboden dann dafür ist, dass dann solche Zweifel wachsen können. Ne? Und finde das dann so traurig, dass du dann damals da warst und dich dann irgendwie breit oder brockig oder massiv gefühlt hast. Ja,
massiv ist ein gutes Wort.
Massiv.
Ja, ich habe mich massiv gefühlt.
Massiv.
Und wollte dann da auch nicht mehr hingehen, aber auch, weil ich ich bin einfach mal darüber schon gesprochen, ich bin wahnsinnig ungelenkig, das war einfach überhaupt gar
nicht. Das ist was anderes.
Ja, und möglicherweise hat das auch dazu geführt, weil ich einfach das auch überhaupt nicht hingekriegt habe und immer dachte, die können sich in alle Richtungen verbiegen und ich kann das nicht und so. Ich durfte dann Tennis ausprobieren und dann habe ich Judo ausprobiert. Und dann habe ich Leichtathletik gemacht und dann war ich ja sowieso mit den Pferden immer und dachte, okay, Springsport und so ist halt vielleicht eher deine Richtung. Und ich habe dann was für mich gefunden, wo ich mich nicht brockig gefühlt habe. Ich will damit sagen, also, dass es irgendwie jetzt, wo es wirklich vielleicht ein bisschen massiver ist als früher auf jeden Fall, ja, wo ein großer Unterschied ist von irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, 10, 15 Kilo bestimmt, ist mein Körpergefühl ist immer noch das Gleiche. Das wächst dann nicht mit, Gott sei Dank. Und jetzt ist es natürlich schön, weil jetzt, ich glaube, dass ich mich eigentlich jetzt ein bisschen schlanker, also ich glaube, ich bin, ich fühle mich jetzt schlanker, als ich bin. Weißt du, was ich meine? Früher war es andersrum.
Ah ja. Ja. Ja, glaubst du? Woran machst du
ja.
das fest?
Ich fühle mich total wohl und finde es super. Und manchmal gucke ich auf ein Foto und denke, oh, okay, du könntest vielleicht mal sehen, dass du vielleicht so 3-4 Kilo
runter.
Aber das denke ich nur, wenn ich ein Foto sehe. Aber so fühle ich mich super.
Siehst du, und ich finde, das ist auch wieder so ein Ding mit diesen Fotos, ne? Also, da gibt es ja mittlerweile auch so viele Accounts, das hat ja vor ein paar Jahren angefangen, finde ich, dass so Frauen, die, was man gesellschaftlich jetzt so als Norm schön bezeichnen würde oder als gesellschaftlich als Idealgewicht oder als super schlank, wie auch immer, dass die gezeigt haben, wie sie aussehen, wenn sie posen und dass sie wie sie aussehen, wenn sie locker lassen quasi. Und dass da auch das Bäuchlein dann über die Hose hängt oder da auf der Hüfte dann irgendwie sich das T-Shirt so ein bisschen dehnt. Und ich, spätestens seitdem, finde ich, ist so absolut klar, wie verräterisch beziehungsweise wie irreführend Fotos sein können. Und ich finde das ehrlich gesagt total toll, dass du sagst, so im Leben fühlst du dich wohl, auf Fotos denkst du dann manchmal, weil ich finde, das im Leben ist doch eigentlich das Wichtige. Ich weiß,
ja,
dass
natürlich.
Mal eine Freundin von meiner Mutter hat mal meine Wohnung gesehen, als ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da gerade ausgezogen bin oder umgezogen bin, auf jeden Fall hat meine Mutter eine Freundin mitgebracht und die hat sich dann vor den Spiegel gestellt und gesagt, um Gottes Willen, eigentlich fühle ich mich ganz wohl, aber der Spiegel, der gibt mir jetzt ein ganz schreckliches Gefühl. Ich weiß nicht, was ich da für einen Spiegel hatte. Ich glaube, es war damals noch aus dem schwedischen Möbelhaus. Ich weiß nicht, ob der günstig gearbeitet war. Sie schienen sich breiter darin wahrzunehmen. Aber dann habe ich ja auch gesagt, aber jetzt quasi so, scheiß doch auf den blöden Spiegel, dann ist halt der Spiegel, gibt dich dann halt irgendwie nicht gut wieder. Aber wenn du durchs Leben gehst und zufrieden bist, dann lass dich bitte überall nicht von diesem blöden Spiegel jetzt beeinflussen oder runterziehen. Ich finde das ganz toll, wenn man so durchs Leben geht und sagt, nö, wenn ich so an mir runtergucke und mich anziehe und so, dann fühle ich mich wohl. Das finde ich doch eigentlich ist das Wichtigste.
Das finde ich auch. Und wenn du das Thema jetzt Spiegel ansprichst, ich habe früher öfter mal, wenn ich so in der Stadt war, einkaufen, immer so mit meiner Freundin, man geht ja immer so mädelsmäßig zusammen einkaufen in die Kabine, habe ich immer gesagt, guck mal, stell dich mal vor den Spiegel. Ist der realitätsnah? Weil viele Spiegel in diesen Umkleidekabinen sind ja so, dass sie dich ein bisschen dünner machen. Ne? Mhm. Und dann haben wir immer so geguckt, ob das so realistisch ist, weil ich wollte ein realistisches Bild. Heute will ich kein realistisches Bild mehr. Ich will nicht. Ich möchte gerne einen Spiegel, der es so ein bisschen schlanker wirken lässt. Und ich möchte auch, wenn jemand einen Tipp für mich hat hier aus unserer Community, wo es so einen Spiegel gibt, ich möchte gerne 2-3 Ganzkörperspiegel haben, wo ich einfach ein bisschen weniger bin, als ich in Realität bin, weil dann passt das Spiegelbild zu dem, wie ich mich fühle. Weil ich fühle mich ja auch weniger, als ich bin. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß grundsätzlich,
und dann
ja.
ist das total im Einklang und das finde ich großartig.
Aber sag mal, hast du da gesicherte Informationen, dass die Spiegel in Umkleidekabinen einen dünner machen? Weil ich weiß, dass die Spiegel...
Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Ich finde, die machen einen hässlich.
Ja, das machen sie auch. Das liegt immer an dem Licht, was von oben kommt und was dann so jede Zellulitebeule nochmal so richtig rausmodelliert.
Ja, genau. Und ich finde aber auch, dass man da immer denkt, oh Gott, ich habe Augenringe, ganz so blasse Haut, schlechte Haare. Ist das hier Haarausfall? Habe ich hier eine Halbglatze da hinten? Und dann aber irgendwie, ich finde auch auf die Figur bezogen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal dachte, aber wow, sehe ich schlank aus.
Doch,
echt,
ich hab das,
ist das so?
Ja.
Damit man die Sachen kauft
natürlich,
und sich wohlfühlt, oder wie?
Ja, und deswegen gerade, weil das so ein Thema ist, verstehe ich auch nicht, dass es in einigen Ketten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber immer noch also ein fürchterliches Licht in Umkleidekabinen gibt.
Verstehe ich auch nicht. Die sollten da...
Aber weißt du, was ich gestern... Oh, das muss ich dir erzählen. Ich habe gestern auf Instagram habe ich ein Reel gesehen, da wurde mir so angezeigt random von einer Frau, die wollte so ein Haul machen, ne, von einer Modemarke, so ein bisschen so eine günstigere, sage ich mal. Und dann erzählte die... Also die hat sich diese Hose, wollte sich diese Hose anziehen und dachte, das riecht so komisch. Und hat dann festgestellt, dass in der Hose war, wie soll ich es jetzt sagen?
Ja, wie soll es
sagen? Da hatte jemand also Fäkalien hinterlassen.
Nein.
Ich weiß nicht, ob der gepupst hatte und da war was rausgekommen oder ich weiß nicht, wie man das schafft, dass das in eine Jeans kommt und das war dann halt retourniert worden und sie hatte das als neue Ware zugeschickt bekommen und hat es dann angezogen und hat sich dann in diesem Reel total darüber aufgeregt, wie eklig, weil sie hatte sich geduscht und sie hat dann so erzählt, ich habe mich eingecremt und ich fühlte mich so gut, dann habe ich diese Hose angezogen und jetzt habe ich fremde Fäkalien an meinem Oberschenkel und in meinem Schambereich und ich will mich eigentlich desinfizieren und sie hat sich total darüber aufgeregt. ich habe dann so beim Reel angucken gedacht, ja, ist eklig, aber ich fand es jetzt nicht so, dass man, also so ein Drama fand ich es jetzt nicht. Mhm. Und dann habe ich in die Kommentarspalten geguckt, aber alle anderen fanden, es war ein Drama. Das ist ja manchmal so, dass alle anderen es dann anders empfinden und haben sich dann darüber ausgetauscht, was passiert. Also was sie alle schon bekommen haben an Klamotten, wo irgendwas drin war.
Oh.
Und dann waren da auch so ein paar Kommentare von Frauen, die im Einzelhandel mhm. arbeiten. Und die sagten, dass auch in den Umkleidekabinen, und jetzt schließt sich der Kreis, sie manchmal ganz ekelhafte Sachen sehen.
Was denn?
Also eine hat erzählt, sie arbeitete bei so einer Firma, dass sie eine Zeit lang so Dirndl verkauft haben und dass sie mal in die Umkleidekabine gegangen ist. Und in der Umkleidekabine lag ein Dirndl. Und da hatte jemand sein großes Geschäft drin verrichtet.
Was?
Also einen richtigen Haufen reingesetzt und das dann da
ins
so liegen
Dirndl.
Lassen.
Ins Dirndl?
Ins Dirndl. Weißt
Vielleicht
du, wenn
fand
du so
die Person
bist.
Auch Oktoberfest einfach richtig scheiße und dachte, ich hinterlasse jetzt mal ein Statement.
Ja, ich weiß nicht, was in Leute, also mir ist das unbegreiflich, sowas zu machen. Also auch Damenbinden würden da liegen, irgendwie benutzte in der Ecke und so. Also
oh.
Umkleidekabinen, deswegen, das gehört auch mit zur Wahrheit. Ja, ist nicht nur ein Ort, wo der Einzelhandel uns vielleicht täuscht mit falschen Spiegelbildern, sondern ist offenbar auch ein Ort, wo viele Kunden sagen, weißt du was, ich scheiß auf das Ganze hier. Und dann irgendwie sowas Komisches hinterlassen. Aber ich bin wirklich, also manchmal hänge ich, geht dir vielleicht auch so, dann wird dir sowas angezeigt und du hast plötzlich ein Thema in deinem Leben, über das du bisher noch nie nachgedacht hast.
Ja, absolut. Und ich finde, das gehört auf die Liste rauf von Dokus, die wir zusammen machen wollen. Also wir hatten diesen Hähne-Krähe-Wettbewerb.
Ja.
Jetzt komme ich schon gar nicht mehr auf die anderen Sachen. Ich weiß, dass wir ganz viel hatten, wo wir meinten, da müssen wir mal zusammen eigentlich, ich war ja immer der Meinung mit Filmteam, du hast gesagt ohne, können wir uns auch drauf einigen. Dieses Umkleidekabinen-Ding, das ist jetzt auch was, wo ich denke, da hätte ich auch Lust mit dir. Ah, da fällt mir ein, Umkleidekabinen. Wir wollten zum Beispiel durch die Straßen gehen, in andere Wohnungen reingucken, mal eine Inneneinrichtungsberatung machen, eine gefragt.
Ja, du wolltest auch mal die Schubladen aufräumen bei Leuten, ne? Und ich gucke dann zu und lerne.
Genau, ja. Du, Judith, ich also ganz ungern, aber trotzdem gucke ich gerade mal hier auf den Tacho und sehe, wir reden schon wieder 20 Minuten und haben noch nicht einen Begriff von unserer Redaktion, die immer so toll zusammenstellen. Ja. Schlechtes Gewissen und Angst plagen mich.
Ja,
ich fürchte, also nee, nicht ich fürchte, die stellen uns ja wirklich immer tolle Sachen zusammen. Wobei ich sagen muss, das hätte ich vielleicht vorher ansprechen müssen. Soll ich das jetzt machen, obwohl du nicht mal weißt, was ich ansprechen will? Oder soll ich es lieber im Privaten machen?
Oh Gott, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was du mit der Frage...
Ja, ohne es zu wissen, musst du das jetzt einfach beantworten.
Nee, mach mal hier. Wenn ich nicht antworten will, kann ich es ja sagen.
Nee, es ist so kryptisch. Ich sag's dir einfach. Judith, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich finde das viel schöner, wenn ihr lieber weniger Begriffe und dafür noch viel mehr darüber erzählt, wie was ihr davon haltet und darüber quatscht und wie es euch damit geht und so ein bisschen der Deep Dive macht, als mehr Begriffe. Weil wir ja dann immer versuchen so, jetzt kommen wir versuchen noch einen und einen nehmen wir noch rein. Und ich habe jetzt ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, ich finde das gar nicht so wichtig, dass ihr da noch mehr Begriffe reinbringt. Ich mag das viel lieber, wenn ihr da ausführlicher drüber redet. Das ist jetzt richtig Link von mir, dass ich das hier offen mache, statt dass wir das in Ruhe besprechen.
Nee, ich habe das auch gelesen, weil ich ja auch immer reingucke in die Kommentare. Und habe das auch zur Kenntnis genommen. Und ich finde natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer da absolut recht haben, letztlich. Weil wenn man sich festbeißt in einem Thema, dann ist das ja oft viel interessanter, als wenn man irgendwie oberflächlich dann zum nächsten kommt. Trotzdem verstehe ich auch die Redaktion, weißt du, die sich ja auch was überlegt hatten für unseren
absolut.
Podcast. Nämlich nicht nur L wie labern, sondern eben verschiedene Buchstaben mit verschiedenen Begriffen, so eine Art Lifestyle-ABC da zu machen mit uns. Und ich glaube, dass wir versuchen, gerade beiden Seiten immer irgendwie so ein bisschen gerecht zu werden. Oder?
Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist das einzige Meeting der Medienbranche, was öffentlich gemacht wird. Normalerweise bespricht man sowas einfach immer und das Ergebnis verkündet man dann oder auch nicht. Jetzt, Leute, wir machen das hier ganz transparent. Wir machen hier mal Mitarbeiterversammlung im Konferenzraum und ihr seid mit dabei. Aber wir können uns das ja mal durch den Kopf gehen lassen, weil am Ende, ich meine, klar, das ist hier ein Gespräch unter Freundinnen, aber wir haben ja auch eine Community, mit denen wir das hier quasi zusammen machen oder für die, wie auch immer. Wahrscheinlich ist es so ein Mittelding. Und die sollen natürlich sich hier in unserem Freundinnen-Circle auch wohlfühlen und sagen, oh, da setze ich mich gerne dazu. Und wenn die dann das Gefühl haben, dass wir hier so die Begriffe durchhetzen, dann ja, nicht, dass sie sich dann einen anderen Freundeskreis suchen. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht melden die sich ja jetzt und sagen, ja, genau so, wie ihr es gesagt habt, macht doch ein Mittelding. So fände ich es gut.
Ja, ich finde, dass wir uns eigentlich auch schon relativ viel rausnehmen.
Das finde ich auch. Wir also, halten uns an keinerlei Regeln.
Nee, also eigentlich so die Vorstellung so, ja, mach doch mal so 4 bis 6 Begriffe ja. pro Folge. Was war das höchste? 2, glaube ich. Oder in einer Folge hatten wir mal 3, sonst schaffen wir einen.
Ja.
Und die ersten 20, 30 Minuten reden wir sowieso über irgendwas, was wir gerade denken. Also ich habe das Pickel. Gefühl, wir sind nicht nur der Podcast, der sich nicht an das hält, was die Redaktion will. Wir sind auch der Podcast, der einfach alle Outtakes drin lässt, der Redaktionskonferenzen Stimmt. live on air macht. Mhm. Und immerhin sind wir dadurch aber auch sehr, wie sagt man, gerne, wie
authentisch. Ne? Wusste ich, dass du das jetzt sagst. Ja, ich find's auch gut. Aber lass uns doch noch sonst noch mal in den Konferenzraum gehen und die Glastür mal von außen zumachen und noch mal in Ruhe drüber sprechen. Wir wollen ja, dass alle glücklich sind. Das Betriebsklima bei uns ist ja ganz toll, also mit unserer Redaktion zusammen. Also es ist wirklich, das ist mal ein Betrieb, wo nicht einfach nur gesagt wird, wir stellen Obst und Sprudelwasser auf den Tisch. Nee, da hier gibt's auch noch einen Weihnachtsbonus. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, das stimmt absolut gar nicht.
Nee,
das stimmt wirklich überhaupt nicht. Aber
wir können doch nicht mal die Plätzchen vom Fest jetzt hier essen, weil wir remote zugeschaltet sind.
Aber ich würde sagen, wir sprechen da nochmal drüber und genau und gucken mal, wie wir es so machen können, dass alle glücklich sind.
Ja, wobei wir ja schon auch versuchen, finde ich, also diese Begriffe, schon auch mit persönlichen Geschichten, ne, zu hinterlegen.
Deswegen wird es ja so lang, glaube ich. Das ist ja das Ding, ne?
Genau. Mhm. Also insofern machen wir ja eigentlich schon so ein Zwischending.
Alles richtig,
und
sagst
ganz ehrlich,
du.
Nee, es fällt mir auch ehrlich nicht zu jedem Begriff irgendwas Deepes ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du meinst?
Also manchmal hat man ja so, dann denkt man, ah ja, guck mal, da gibt's was Biografisches. Ne? Zum Thema Pickel zum Beispiel werden wir in Folge P wie Pickel. Kann ich ein bisschen was erzählen, weil ich habe da sehr drunter gelitten in meiner Jugend. Aber dazu später mehr. Aber nicht zu jedem Begriff fällt mir irgendwas, ja, Sinnstiftendes aus meiner eigenen Biografie ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, aber ich finde tatsächlich, es muss gar nicht immer sinnstiftend sein. Also, und es muss gar nicht immer was mit der Biografie sein, weil angenommen, und dann danach sollten wir vielleicht mal einen Begriff machen, angenommen, man würde jetzt B wie Bonobo-Affen haben in der Folge mit B oder so, da würde mir jetzt auch nicht Sinnstiftendes einfallen und ich habe auch noch nie einen Bonobo-Affen getroffen, aber dann kann man ja zum Beispiel, da fällt einem ja dann trotzdem vielleicht eine lustige Geschichte mit einem Affen ein oder man hat eine ganz starke Meinung zu Affen oder man würde super gern mal einen Affen treffen. So, weißt du? Also da gibt's ja trotzdem, ach, ich finde, unser Problem ist eher, dass wir zu viel quatschen und nicht zu wenig. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Begriffen. Sollen wir vor allem nach einer halben Stunde die Sendung, also der Podcast ist schon wieder fast vorbei und wir starten mal mit den Begriffen. Möchtest du das wieder so machen, dass wir alle Begriffe nennen und dann picken wir uns gegenseitig was raus?
Ich finde das toll.
Super, dann sage ich dir einfach mal meine Begriffe, Judith. Und zwar, wir sind ja, falls wir das noch nicht mal gesagt haben, bei L heute angekommen.
Ich glaube, wir haben es noch nicht mal thematisiert.
Oh Gott. Also jede Woche, jeden Freitag orgeln wir hier zusammen das Alphabet durch. Und genau, unsere ganz, ganz tolle Redaktion, die nicht nur Obst und Sprudelwasser auf den Tisch stellt, sondern uns auch Begriffe zusammenstellt, die, genau, reicht uns dann so kleine Zettelchen, auf denen stehen Begriffe drauf. Judith und ich suchen gegenseitig welche aus und dann, ja, quatschen wir darüber. Bei mir steht heute, Judith, Lovebombing. Außerdem habe ich Loafers und Landleben. Da leuchten natürlich deine Augen.
Ja, das ist klar. Da leuchten meine Augen. Soll ich dir meine sagen noch schnell?
Gerne.
Dann haben wir die Auswahl. Mhm. Bei mir steht Lächel doch mal. Etwas, das von Frauen oft verlangt wird. Mhm. Zu Recht oder zu Unrecht, könnten wir drüber sprechen. Laufkultur, wobei ich das Gefühl habe, dass wir über das Thema Joggen schon gesprochen haben. Ne?
Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Ist mit Laufkultur Sportlaufen gemeint oder also Spazieren auch?
Naja, eher Laufen, also wirklich Running und Marathon und so. Und das finde ich interessant, Love Languages.
Ah ja, also wir haben heute, finde ich, viele Begriffe, wo bei mir sofort so kleine Lichtlein aufgehen, was auch immer die sagen möchten, aber es blinkt. Wer möchte sich von uns zuerst einen Begriff aussuchen?
Darf ich mir einen von deinen aussuchen?
Sehr gerne.
Ja, du hattest auch was mit Love, ne? Was war das?
Love-Bombing.
Love-Bombing. Okay, was ist das? Ich habe das noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Nee, wirklich nicht.
Ach, interessant. Ich bin nämlich damit schon ganz viel in Berührung gekommen und ich finde nämlich, das Spannende daran ist, es ist eigentlich eine manipulative Beziehungstaktik, die natürlich so, oder was heißt natürlich, aber die, wenn Menschen, die anstreben, eine Liebesbeziehung einzugehen, egal ob die jetzt kurz oder lang ist, die packen dann diese Taktik aus. Da geht es nämlich darum, sein Gegenüber wortwörtlich mit Liebe zu überschütten. Also Aufmerksamkeit, Geschenke, Komplimente, Versprechen, also Love-Bombing, diese Person zu bombardieren mit Liebe. Das findet meistens so am Anfang statt, dass die Person, die Love-bombt, die andere Person, genau, also so richtig attackiert, könnte man schon fast sagen. Es gibt ganz viele Anrufe, es gibt viele Gespräche über die gemeinsame Zukunft. Also der Person wird so wie Honig ums Maul, aber Honig um den ganzen Körper quasi geschmiert. Und das ist aber nur in der Anfangsphase und zum Beispiel, wenn die Person, die bombardiert wird, sich nicht wie erwartet verhält, dann wird es toxisch und das ist nämlich das Gefährliche daran, dann gibt es oft Konflikte, dann die Person, die erst bombardiert hat, die führt dann quasi Liebesentzug durch, versucht die andere Person in so eine emotionale Abhängigkeit zu bringen und die zu kontrollieren und das Ganze, eigentlich das ganze Gefüge zu kontrollieren. Und warum ich gesagt habe, dass ich damit schon oft in Berührung gekommen bin, beziehungsweise dass ich damit gleich viel anfangen konnte, ist, ich finde, in den allermeisten Fällen geht es bei Lovebombing um, so quasi romantische Beziehungen. Aber, und jetzt kommt's, ich habe das auch schon bei Freundschaften erlebt. Und ich weiß nicht, ob ich die Erste bin weltweit, die sagt, ich habe ja einen revolutionären Gedanken. Und zwar meine These, Lovebombing kann auch außerhalb von romantischen Beziehungen passieren. Ich habe das wirklich auch schon in ganz anderen Beziehungskonstrukten, zum Beispiel bei Freundinnen oder man lernt jemanden kennen und da bahnt sich vielleicht eine Freundschaft an. Und ich habe das auch schon erlebt, dass dann eine Person, in dem Fall halt dann zum Beispiel Frauen, einer anderen Frau, in dem Fall dann zum Beispiel mir, super viele Geschenke machen, ganz aufmerksam sind, irgendwie man zu Events eingeladen wird und dann, ach guck mal, war heute shoppen, ich habe mir ein Kleid geholt, ich habe dir einfach eins mitgebracht. Also einen so komplett zu überschütten und ich muss im Nachhinein echt sagen, um einen dazu zu bringen, so eine ganz enge Verbindung einzugehen, so eine ganz enge Freundschaft, die aber irgendwie nicht aufrichtig ist, weil die gar nicht organisch entstanden ist, sondern es ist fast ein bisschen wie erkauft.
Okay, also ich kannte nicht nur den Begriff nicht, stelle ich gerade fest, sondern das Phänomen, also ja, vielleicht ein bisschen. Mhm. Nicht so in der extremen Art, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Aber natürlich in einer Beziehung mit Mann und Frau, klar, hast du es oft oder hatte ich das auch schon mal, dass du einen Partner kennengelernt hast, der am Anfang einfach unfassbar viel gegeben hat. Und wo du dann gemerkt hast, okay, das kühlt sich relativ schnell ab, was das angeht. Mhm. Aber ich finde, ist okay, Lovebombing. Wahrscheinlich ist das noch eine extremere Form, als ich sie jetzt erlebt habe. Weil es ist ja oft so, wenn du jemanden kennenlernst, dass du dann erstmal ganz euphorisch bist, da unfassbar viel reingibst und so. Und dann merkst du vielleicht in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft, es passt doch nicht so. Und dann ziehst du dich ja auch normal wieder ein bisschen zurück. Und deswegen wird es dann weniger. Und entweder die Freundschaft kriegt dann so ein normales Maß und es geht weiter über die Beziehung. Oder man merkt halt, die andere Person ist jetzt doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann zieht man sich irgendwie zurück. Also das kenne ich von mir selber und auch von Menschen, mit denen ich irgendwie interagiert habe. Aber diese extreme Form, das scheint ja auch etwas sehr Manipulatives zu sein, wie du es schilderst. Ne? Also dass es wirklich eingesetzt wird auch als Mittel, um etwas zu erreichen, ne?
Absolut. Und genau, und das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, weil du meintest, dass du das auch schon mal hattest in der Vergangenheit, so mit am Anfang ist man noch ganz euphorisch. Ich glaube, das ist alles, was noch auf so einem gesunden Maß und gesundem Level stattfindet, das fällt da noch nicht rein. Lovebombing ist wirklich was ganz Vorsätzliches und Manipulatives. Deswegen sind die Menschen, die das machen, oft sehr narzisstisch, haben auch ein geringes Selbstwertgefühl und versuchen, sich das dann aufzubauen, indem sie eine andere Person, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, sich zu eigen machen. Also die, das ist was Manipulatives, weil die wissen, Bombing am Ende, da wo der Begriff herkommt, ist ja auch was sehr Extremes. Es heißt ja nicht Love Giving, sondern Love Bombing. Das heißt wirklich, du überschüttest die andere Person mit Aufmerksamkeit, Komplimenten, Geschenken, überraschst die, schmierst ja, wie gesagt, so Honig ums Maul, um zu erreichen, dass sie dir verfällt quasi. Und dann hast du die Person natürlich in der Hand und kannst, und dann, das ist der Moment, wo es dann oft toxisch wird, kannst mit der so ein bisschen machen, was du willst. Also jetzt im übertriebenen Sinne und natürlich nur, wenn die Person in Anführungsstrichen Erfolg hat. Aber die Person verfällt dir, du bringst sie in eine Abhängigkeit. Ja, und das ist natürlich ein ganz ungesundes Konstrukt dann. Und wie gesagt, ich finde, dass das nicht nur bei, mir ist das auch schon mit Männern passiert tatsächlich, wo, das ist nämlich das Blöde, wenn man dafür empfänglich ist und das war in der Lebensphase, wo ich noch ein bisschen fragiler war, dann merkt man das zwar irgendwann, man kommt aber dann nicht mehr raus, weil die Person hat einen dann schon so in ihre Fuchtel quasi bekommen und dann zieht die Person sich langsam zurück und dann denkt man, oh, warte mal, aber die hat mich doch gerade noch so überschüttet und mir die ganze Zeit gesagt, er hat mir doch die ganze Zeit noch gesagt, wie toll er mich findet und dass er jede Sekunde seiner Zeit mit mir verbringen will und mir Blumen nach Hause geschickt, wieso erreiche ich ihn jetzt nicht, obwohl wir verabredet sind und das macht einen ganz verrückt quasi, also weil man so ein bisschen wie hin und her geschubst wird, man kommt aber auch nicht mehr raus, weil man der Person schon zu weit auf den Leim gegangen ist. Aber wie gesagt, auch in so sich anbahnenden Freundschaften kenne ich das. Ich glaube, genau, auch da wieder, ich denke auch, dass so geringes Selbstwertgefühl und narzisstische Züge da irgendwie der Grund für sind, dass Personen eben, ich weiß nicht, ob die dann, das ist bestimmt auch einzelfallabhängig, wenn Menschen dann nicht davon überzeugt sind, dass sie selber so liebenswert sind, dass sie einfach, indem sie jemanden kennenlernen und sich da eine Freundschaft entwickelt, die Person von sich begeistern können, sondern dass die das so manipulativ und gezielt machen, dass sie auch da ihr Gegenüber mit Geschenken überhäufen, sagen, ich bin auf einen Geburtstag eingeladen, da würde ich so gerne mit dir hingehen, möchtest du nicht mitkommen? Oder vielleicht auch Familientreffen, also eine möglichst nahe, ganz nahe Verbindung zu schaffen und dann die Person so ein bisschen von sich abhängig zu machen.
Ja, ich denke die ganze Zeit darüber nach, weil ich ja diesen Begriff jetzt auch, also deine Begriffe kenne ich ja vorher nicht und da muss ich immer erstmal so ein bisschen überlegen, ob es da Parallelen gibt zu mir oder was ich vielleicht auch erzählen könnte dazu aus meinem Leben. Ich glaube, dass ich das noch nicht so erlebt habe, weil bei mir dann sofort so eine Red Flag hochgeht.
Ey, das Judith, ist, glaub ich, wir kennen uns mittlerweile wirklich so gut, weil ich wollte das gerade sagen. Ich wollte genau das sagen, weil in meinem Kopf war so ein Gedanke. Ich habe kurz überlegt, ob ich das ausspreche, weil ich finde es manchmal so eine ganz, also nicht gefährliche Zone, aber so eine Grauzone. Ich mache es jetzt einfach mal, weil also es ist, glaube ich, eine Grauzone, dass man nicht in diese typische Täter-Opfer-Umkehr ist. Ne? Ja. Wer ist Täter von einem Verhalten und wer ist Opfer? Ich finde aber, das sage ich jetzt einfach, weil ich selber ja auch schon oft Love-Bombing auf den Leim gegangen sind. Ich sage es jetzt einfach. Ich finde, dass für ganz viele solcher Dinge braucht man das richtige Gegenüber im Sinne von, das Gegenüber muss dafür auch empfänglich sein. Und ich sage das jetzt einfach, weil ich halt das schon oft war und ich weiß, warum ich dafür empfänglich war und warum ich das jetzt, glaube ich, eher nicht mehr wäre. Und in meinem Kopf war sofort, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile ziemlich gut, und in meinem Kopf war sofort, nee, ich glaube, an Judith würde das eher abprallen, weil die sich von sowas gar nicht so, du lässt dich, glaube ich, ich finde, das sind ja Blender, solche Leute. Und ich glaube, dass Blender bei dir keine wirkliche Chance haben, weil du so bei dir bist und so auf deine innere Stimme hörst. Und brauche ich das jetzt? Möchte ich das? Nee, da grenze ich mich ab von. Das ist mir zu viel. Das kommt mir gerade komisch vor. Deswegen kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das bei dir nicht funktionieren würde.
Nee, wirklich. Ich bin jetzt gerade durchgegangen, so durch mein Leben, wo ich ähnliche Situationen, aber dann ja immer nur im Anfangsstadium erlebt habe. Ne? Weil ich irgendwie geht das bei mir dann nicht weiter, weil, wie gesagt, dann geht eine Red Flag hoch. Also zum Beispiel jetzt in der Beziehung zu Männern, ne? Wenn da jetzt jemand wäre, der mich überschüttet, ich werde gerne überschüttet. Überschüttungen dürfen kommen, es dürfen Blumen geschickt werden. Ja, am Anfang ist doch toll und so. Aber wenn ich dann merken würde, dass das so, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich ihn andererseits auch nicht erreichen kann, dass dann wieder so ein Lovebombing kommt und dann zieht er sich wieder zurück. Also wenn es in Richtung Spielchen geht, das habe ich wirklich schon ein paar Mal erlebt in den letzten 48, 49 Jahren, dann bin ich weg.
Ja.
Ich habe dir das ja schon mal erzählt, ne, dass ich mich von meiner ersten großen Liebe auch dann so wirklich selber getrennt habe, obwohl ich Monate heulend im Bett gelegen habe, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, das ist richtig schlimm und manipulativ und fürchterlich und du gehst daran zugrunde, wenn du dich daran, also wenn du da weiter bleibst. Es war ein Selbstschutz, dass ich mich da rausgezogen habe, unter vielen, vielen Tränen. Und das war, glaube ich, sehr lehrreich für mein weiteres Leben. Wenn ich jetzt das Gefühl hatte, in den, ja, wie gesagt, letzten Jahren, da ist irgendwie einer, der so komisch, das hatte ich mal, der hat so ganz komisch so Spielchen gespielt. So, genauso, es ging so los, wie du es beschreibst. Und dann, ich fand den ganz toll, ne? Aber ich habe dann auch gesagt, ganz ehrlich, das mache ich nicht. Mhm. Das will ich nicht. Weil ich genau wusste, wie das weitergeht. Also ich konnte das dann irgendwie hochrechnen und ich habe nein, das möchte ich nicht für mein Leben und ich will hier eigentlich auch nicht zum Opfer oder zum Spielball von irgend so einem Irren werden, auch wenn ich den jetzt ganz toll finde irgendwie, aber das will ich nicht für mein Leben und dann habe ich mich da selber rausgezogen. Mhm. Und ich habe das auch schon, jetzt fällt es mir auch ein, bei einigen, also bei Frauen mal erlebt, in Freundschaften, dass du jemanden kennenlernst und dann überschütten sie dich so. Mit ganz vielen Sprachnachrichten und irgendwie alles too much. Und dann kommt irgendwie, ja, du, wie du schon sagst, so ein kleines Geschenk oder so. Ich werde dann sofort, also misstrauisch.
Misstrauisch, ne? Ja.
Ja, misstrauisch, weil ich dann immer denke, so, irgendwie ist das jetzt too much.
Noch
so.
Nicht. Ja.
Warum macht sie das? Wir kannten uns doch bis gestern noch gar nicht. Und warum muss ich jetzt jeden Tag eine Sprachnachricht und irgendwelche Romane auf meinem Handy finden? Und irgendwie finde ich das dann komisch. Und dann ziehe ich mich zurück ein Stück. Mhm. Und wenn derjenige sich dann auch ein Stück zurückzieht, dann denke ich mir, okay, ne, das ist jetzt in Ordnung, wir pendeln uns jetzt gerade ein und so. Aber wenn ich das Gefühl habe, derjenige macht dann noch mehr, also das Gegenüber, und dreht noch mal auf, dann fühle ich mich, also ich will das nicht. Ich will niemandem was schuldig sein. Ich will, dass es ein Geben und Nehmen ist, in Freundschaften, in Beziehungen. Ne? Ich will nicht gekauft werden. Ich will, also weder mit Liebe, noch mit schönen Worten, noch mit irgendwelchen Geschenken. Ich will einfach, dass
Bargeld
es eine Sache auf
Bargeld wäre aber
Augenhöhe
okay, oder? Bargeld in Summen, in so vierstelligen Summen wäre in Ordnung.
Nein, aber ich weiß nicht, wie du bist, aber wobei wir jetzt gerade über Geschenke sprechen und so, ne? Ich hasse das. Ich habe das auch, ich habe jetzt überhaupt kein Problem in einer Beziehung, dass auch mein Mann mich dann mal einlädt zum Essen. Aber ich möchte das andersrum auch tun. Ich bin einfach nicht gerne Leuten was schuldig. Weder in Freundschaften noch in Liebesbeziehungen. Mhm. Ich finde das immer schön, wenn das ein Geben und Nehmen ist, wenn das irgendwie eine gesunde Basis hat und möchte da nicht in so eine Situation kommen, wo ich denke, ich kann jetzt nicht ehrlich und authentisch sein, weil ich bin demjenigen was schuldig.
Ja.
Oder der hat doch jetzt und jetzt muss ich auch,
ja,
und so.
Ja.
Ich möchte, dass Freundschaften und Liebesbeziehungen auf absoluter Freiwilligkeit beruhen und zwar jeden Tag neu. So, und dass man da auf Augenhöhe sich trifft. Und das ist für mich so gut. Und wenn das in eine andere Richtung geht, wo ich das Gefühl habe, ich soll jetzt hier irgendwie vereinnahmt werden oder so, dann ist bei mir sofort Red Flag und dann gehe ich zwei Schritte zurück. Und entweder derjenige macht mit und dann ist es halt, ne? Oder es ist halt so, dass man dann ja sich dann vielleicht auch wieder trennen muss von diesen Menschen, weil mir das sonst, ja, deswegen, ich glaube, dass ich das noch nie so in dieser Ausprägung erlebt habe, wie du es geschildert hast, weil ich vorher schon sage, finde ich komisch, lasse ich lieber.
Und ich glaube, damit hast du es aber auch so perfekt zusammengefasst, wie man sich am besten verhält, wenn man das bemerkt. Also, dass man es genauso macht, wie du sagst, dass wenn man bemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, das stimmt das Gleichgewicht nicht, das ist mir zu viel und irgendwie fühlt sich das auch falsch und manipulativ an, dass man eben genau Grenzen setzt, versucht Abstand zu schaffen zu der Person, sich aus dieser Unabhängigkeit rauszubringen. Vielleicht auch, finde ich, auch immer gut mit Freunden oder der Familie reden, irgendjemanden mit einbeziehen, wo man sagt, ich bin da gerade irgendwie in so einem ganz komischen Verhältnis, ich komme da nicht raus, ich fühle mich nicht wohl. Vielleicht auch mit der Person drüber redet, aber ansonsten wirklich Abstand suchen. Ich glaube, das ist das Beste, dass man sich daraus befreit aus diesem Gefühl. Es fühlt sich ja dann auch tatsächlich wortwörtlich so wie Fesseln oder wie so zu eng gehalten an und da sich einfach wieder rauszubringen, alleine mit Hilfe von außen, genau, aber um eben aus dieser Fuchtel wieder rauszukommen.
Ja, ja. Ich finde übrigens, dass ein Begriff von mir sehr gut jetzt an dieser Stelle passt.
Möchtest du
das Ganze
von
auch
dir?
So ein bisschen?
Ja.
Ja, eigentlich darfst du ja aussuchen, aber da du ja noch nicht so richtig weißt, was sich dahinter verbirgt, darf ich einen Vorschlag machen, weil das passt nämlich jetzt so gut.
Ja, sehr gerne.
Und zwar die Love Languages. Sagt dir das was?
Wie kommst du darauf, dass ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt?
Weil ich hätte jetzt nicht, also es gibt fünf Sprachen der Liebe. Könntest du sie aufzählen?
Ja, das ist das Blöde. Das ist das Einzige, was ich daran nicht kann, weil ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab es so einen Trend, irgendwie lauter Videos bei Instagram und TikTok aufgetaucht, wo Leute sagen oder irgendwie so witzige Videos machen, wie sie ihren Mann filmen zum Beispiel, der den Müll rausbringt und sagen, den Müll rausbringen ist seine Love Language. Und da habe ich mich mal damit befasst, ganz kurz aber auch nur, und habe gemerkt, ah, okay, das ist wohl die Art, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken und das ist bei allen Leuten anders und es gibt so, genau, offensichtlich fünf, auf die man es so runter reduzieren kann, aber ab jetzt bist du dran, weil mehr weiß ich nicht.
Ja, guck mal, dann wusstest du auf jeden Fall schon mehr als ich, weil irgendwie ist dieser Trend an mir vorbeigegangen. Also es gibt nach Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe, ja, also wie Menschen ihre Zuneigung zeigen können. Es ist einmal Worte der Anerkennung, Words of Affirmation, das ist also quasi wie Lob und Wertschätzung in Form von Komplimenten, ne, liebevolle Nachrichten. Wenn ich dir sage, Ariana, ich finde es so schön mit dir freitags mich zu treffen und ich finde es so toll, dass du in mein Leben gekommen bist, das ist dann meine Love Language zu dir, also Worte der Anerkennung. Dann gibt es Zweisamkeit, Quality Time, was wir ja auch haben, ne, freitags, also Zeit bewusst miteinander verbringen, also mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Das ist wichtig, wenn man darauf Wert legt, dann Geschenke. Darüber haben wir nämlich gerade gesprochen. Receiving Gifts, kleine Aufmerksamkeiten. Das muss nicht immer was Teures sein, auch vor allem kein Bargeld, aber das können halt kleine, süße, und wenn es irgendwie ein kleiner Schokoriegel ist oder irgendwie das selbstgebackene Brötchen, über das der andere sich freut oder was auch immer. Dann die vierte ist Hilfsbereitschaft. Das ist das, was du, glaube ich,
was ich am wenigsten
habe. Müll rausbringen. Ne? Liebe durch Unterstützung im Alltag zeigen, also kleine Hilfen, erledigte Aufgaben und so. Und dann gibt's noch die körperlichen Zärtlichkeiten, den Physical Touch, also in Arm nehmen, drücken, Händchen halten, ne? Anschmusen und ja. Und diese 5 verschiedenen Sprachen der Liebe werden von allen Individuen in anderer und unterschiedlicher Ausprägung praktiziert, wenn sie lieben. Also Hintergrund ist der, dass vielleicht erwartest du von deinem Partner ganz viel Zärtlichkeit. Weil du sonst denkst, wenn er das nicht macht, dann liebt er dich nicht. Aber für deinen Partner ist die Sprache der Liebe gar nicht unbedingt die Zärtlichkeit, sondern die Unterstützung im Alltag.
Im Haushalt.
Und er zeigt dir seine Liebe im Haushalt, ja, indem er den Müll rausbringt. Das ist für ihn, so zeigt er dir seine
Müll
Liebe.
Müll ist seine Sprache der Liebe.
Und du erkennst das aber vielleicht gar nicht.
Ja.
Ja, also dir zu helfen damit, ne, und zu sagen, nein, das machst du nicht, das mache ich für dich. Oder dir eine kleine Aufmerksamkeit zu geben. Oder du fragst dich vielleicht, oh, ich kriege nie eine kleine Aufmerksamkeit. Aber dafür sagt er, ich möchte mit dir 2-mal die Woche, nur wir beide, ne? Ganz ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich brauche diese Quality Time. Und ich finde das irgendwie schön, sich das mal so zu bewusst zu machen, diese 5 verschiedenen Sprachen, weil in der Tat hat man selber ja vor allen Dingen seine eigene Sprache, ne? Und weiß, was einem selber wichtig ist. Wenn man sich aber bewusst macht, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt, dann kann man das, finde ich, viel, viel besser so verknusen für sich, wenn das Gegenüber, der Partner oder die Freundin, vielleicht eine andere Sprache der Liebe spricht. Und etwas, was dir wichtig ist, vielleicht gar nicht so umsetzt jeden Tag, aber dafür eben in diesen anderen Bereichen dir zeigt, wie wichtig du ihm bist. Und das, finde ich, passt jetzt sehr schön zu dem ersten Teil des Gespräches. Also der allererste Teil ging ja um Pickel, aber ich meine, der erste Begriff, den du gebracht hast, weil dieses Lovebombing, weil es natürlich total okay ist, wenn man jemandem Aufmerksamkeit gibt und auch Geschenke überreicht und so. Aber es muss wahrscheinlich einfach ein gesundes Maß sein, damit man es als Sprache der Liebe des Gegenübers verstehen kann und nicht als Versuch der Manipulation.
Ja, bist du so tief im Thema, dass du mir jetzt sagen kannst, das ist ganz interessant, von diesen 5 Sprachen der Liebe auf gar keinen Fall alle. Das ist echt so, dass ich bei manchen denke, oh nee, das ist jetzt nicht so, da bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für. Und dafür bei mindestens 2, dass ich denke, ja, das ist es bei mir. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie findet man denn raus, weil ich würde bei 2 oder 3 sagen, das ist meine Sprache der Liebe, höchstwahrscheinlich läuft es aber daraus hinaus, dass man ein Hauptding hat, oder? Wie findet man das raus?
Puh, gute Frage. Das weiß also ich denke nicht. Mal. Okay. Nee. Nee, also ich kann dir sagen, also was erforscht ist, mhm. ist, dass es oft Missverständnisse gibt zwischen Paaren, mhm. weil eben diese Sprache der Liebe anders interpretiert wird und jeder eben eine andere Sprache der Liebe hat. Aber es gibt auch Kritik an diesem Konzept, das habe ich auch ein bisschen gelesen, also Psychologieforschende der University of Toronto zum Beispiel, die haben herausgefunden, dass man diese Theorie von Chapman nicht wissenschaftlich belegen kann. Ja? Also es gibt keine Belege dafür, dass Paare eine erfolgreichere Beziehung führen, wenn sie die gleiche Liebessprache sprechen. Das ist auch nochmal wichtig. Aber ich finde, das muss auch gar nicht sein. Das ist ja jetzt hier auch kein Handbuch. Sprich diese Sprachen, lerne sie und dann bist du erfolgreich in einer Beziehung. Ich finde, es macht einem nur bewusst, und das finde ich toll an dieser Theorie, dass Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ihre Liebe und ihre Zuneigung zeigen. Mhm. Und dass das nicht unbedingt mit der Art und Weise übereinstimmt, die du selber sprichst. Und nach der Frage, wie findet man denn raus, was die eigene Sprache der Liebe ist? Also ich könnte dir jetzt sagen, also ich bin so jemand, ich brauche, wenn ich jemanden mag, ich muss den anfassen können, ich muss den in den Arm nehmen. Also ja, ich bin eigentlich recht, ich wirke ja recht kühl, aber ich muss dann so auch mal so knuddeln und so. Ja, und also bei Freundschaften, aber in Liebesbeziehungen auch, ist mir wichtig, körperliche Nähe. Was ich total schön finde, sind Worte der Anerkennung. Ja. Also ich funktioniere sehr über Sprache und ich mag das total, einen kleinen Zettel zu finden, wo was Süßes draufsteht und sich das auch zu sagen, dass man sich wertschätzt, was man mag an dem anderen und so. Das sind, glaube ich, so für mich wichtige Dinge. Ja. Aber ich hatte auch schon Partner, die haben total zum Beispiel über diese Hilfsbereitschaft funktioniert. Denen war das jetzt vielleicht nicht so wichtig, irgendwie abends zu kuscheln, aber ich wusste mit jedem, ach komm, ich bring dir den Müll raus oder ja, ich mach mal hier den, ich flick dir den Zaun oder ich baue am Hühnerstall was oder so. Also das ist dann ein Liebesbeweis. Und das finde ich schön, einfach sich das bewusst zu machen.
Ja, jetzt wo du meintest, dass es wissenschaftlich gar nicht so nachgewiesen ist und so, denke ich mir so, ach so. Also, weil ich hätte eigentlich schon gesagt, wenn zwei Leute eine so unterschiedliche Sprache der Liebe sprechen, ist es ja, da stelle ich mir vor, die sprechen wirklich wortwörtlich eine andere Sprache und verstehen sich nicht. Weil ganz ehrlich, angenommen, mein Freund, ja, so wie du es gesagt hast, angenommen, meine Sprache der Liebe wäre körperlich und Zärtlichkeit und mein Freund absolut gar nicht, ich glaube, wir sind beide Mittelmaß, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das zu Schwierigkeiten führen würde, wenn ich erwarte, dass wir uns mindestens dreimal die Woche abends aufs Sofa setzen, einen Film gucken und Händchen halten und uns den Nacken kraulen und er möchte das überhaupt nicht, wäre jetzt meine laienhafte Einschätzung, dass dann irgendwann sich schon so eine, ja, vielleicht so ein Frustgefühl und so eine Traurigkeit und ein Gefühl der Zurückweisung einstellen würde, was dauerhaft, glaube ich, auch der Partnerschaft schaden könnte. Aber ist jetzt auch nur mein Gefühl. Also meine Sprache der Liebe, also Umarmung würde ich jetzt zum Beispiel eher, also so Körperlichkeit nicht unbedingt sagen. Also auch ein Anteil, aber ein eher geringer. Ich würde sagen, bei mir ist es das mit den Worten und so, also genau, Worte der Anerkennung oder wie das hieß, Words of Affirmation. Und witzigerweise gar nicht mal im Sinne des Erhaltens, aber also wenn ich die aktive Person in so einer Beziehung bin, ist es auch viel so Aufmerksamkeiten und Geschenke. Ich liebe das. Zum Beispiel mache ich das mit vielen Freundinnen, ist im Laufe der Jahre weniger geworden als früher, aber vor allem bei meinem Freund so. Wenn der im Laufe des Jahres irgendwas fallen lässt, was er gerne mal ausprobieren würde, was er sich wünscht, was er schon immer mal haben wollte, was er schon lange gesucht hat, aber nicht findet, das schreibe ich mir sofort auf. Der hat zum Beispiel mal irgendwie erzählt, dass es da so ein, der liebt Basketball und es gibt so ein Basecap irgendwie von so einem bestimmten Verein. Das ist aber, es hat Sammlerwert und keine Ahnung und dann sind die so teuer und dann gibt es da viele Fakes von. Er findet die aber so toll und er hätte die so gerne. Und das habe ich mir sofort notiert, musste das ganz sneaky notieren, was genau er da gesagt hat und habe mich da so reingesteigert, das zu finden. Und das war das Schönste für mich, ihm das dann schenken zu können, weil ich wusste, er freut sich da so sehr drüber und er hätte das niemals selber sich auf diese Suche begeben. Und sowas zum Beispiel, das mache ich wahnsinnig gerne. Oder wenn ich weiß, er möchte
irgendwie. Ariana, darf ich dir kurz sagen, dass ich jetzt wirklich darüber nachdenke, warum du mir am Anfang des Podcasts einen Pickel mitgebracht hast?
Und Und ich schenke so dir noch nicht mal richtig, sondern sag dann auch noch zu dir, ja, aber haben kannst du den nicht. Der bleibt schön in meinem Gesicht drin. Ja, denk mal drüber nach, Judith. Nee, aber tatsächlich, ich mag so, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so materiell als Geschenk bezeichnen könnte, aber irgendwie anderen eine Freude, also ja, ich habe ja lange beim Radio gearbeitet und war da mal zuständig eine Weile für eine Rubrik, wo die Morningshow dieses Senders Menschen Wünsche erfüllt hatten. Judith, also ich glaube, es war einer der schönsten Zeiten für mich, weil die Leute haben sich bei dem Radiosender gemeldet, hier in Berlin, beim Berliner Rundfunk, und haben dann zum Beispiel, da war alles dabei, von meine Tochter spielt Geige und es gibt eine Stradivarius-Geige oder wie die heißt, das ist die teuerste Violine oder Geige der Welt, die kostet über 2 Millionen Euro und die würde so gerne mal auf einer spielen. Oder da hat sich jemand gemeldet und gesagt, die haben ein Fohlen gerettet aus so einer ganz komplizierten Geschichte und jetzt hat das Fohlen aber irgendeinen seltenen Genfehler oder so, und wenn das nicht am Bein operiert wird, dann muss es wahrscheinlich eingeschläfert werden. Und was war der nächste? Wollte unbedingt an einem bestimmten Datum heiraten, weil die sich das schon immer so ausgemalt haben. Das fiel aber in Brandenburg auf einen Feiertag und da waren die Standesämter geschlossen. Und so weiter und so fort. 1000 solcher Geschichten. Und ich war die Person, die dann versuchen sollte, diese Sachen umzusetzen. Und das war so erfüllend für mich, weil ein paar Sachen haben natürlich auch nicht geklappt, aber das mit der Geige, das mit dem Pferd und das mit dem Standesamt zum Beispiel, das weiß ich noch, die drei Sachen, die haben geklappt. Ich habe jemanden gefunden, der diese Geige hat. Ich habe in Berlin hier die Pferdeklinik von der FU oder so, da habe ich mit einem Professor gesprochen, der gesagt hat, okay, er operiert kostenlos dieses Pferd und dann dürfen seine Studenten und Studentinnen dabei zugucken, weil dann kann er denen noch beibringen, wie man diese OP durchführt und dafür macht er das kostenfrei. Und was war das andere? Ach so, genau, ich habe in Brandenburg ein Standesamt gefunden, wo da eine Frau war, die gesagt hat, sie findet die Geschichte so toll, sie macht das und kommt an ihrem freien Tag ins Standesamt und traut die beiden. Und das war das Schönste für mich, wenn wir dann mit denen telefoniert haben und denen das erzählt haben und da sind natürlich Tränen geflossen und dann haben wir die begleitet, wie dieser Wunsch erfüllt wurde. Ach, jetzt komme ich hier ins Labern, aber das ist wirklich, würde ich sagen, auch so mit eine Sache, die ich weiß auch nicht, mir kommt es gerade so komisch vor, dass ich so meine Liebe oder Zuneigung zu jemandem ausdrücke, aber ja, dieses so Geschenke oder Überraschungen machen und der Person mit irgendwie, mit etwas eine Freude machen, das steht bei mir irgendwie, warum auch immer, merke ich gerade, aber relativ weit oben.
Ja, guck mal, dann ist das deine Love Language.
Wahrscheinlich, ja.
So zeigst du Zuneigung. Und deswegen ist es dir wahrscheinlich auch wichtig, dass dein Partner oder Freunde das auch so machen. Und das ist total gut, glaube ich, wenn man sich darüber austauscht. Also wir tun das ja jetzt gerade, weil man damit ja auch so ein bisschen so die Erwartungshaltung klärt.
Mhm.
Ne? Ja. Weil wenn ich jetzt wüsste, dass das für dich die Love Language ist und für mich wäre es das jetzt vielleicht eher so, dich in den Arm zu nehmen, ganz doll, wenn wir uns sehen oder so, dann wüsste ich aber, okay, ich sollte vielleicht einfach eine süße,
lieber ein Geschenk
mitbringen,
machen.
Eine Pferdegummimaske zum Beispiel oder so. Ja, weil dann, das ist für sie, das kommt dann an und sie versteht es richtig, weil das ist ja eben das die Gefahr, ne? Dass wenn du eine andere Sprache sprichst als ich, wir mögen uns dann total gerne Zuneigung, aber wir sprechen eine andere Sprache und der jeweils andere denkt, ist vielleicht für sie nicht so wie für mich, ich gebe da vielleicht ein bisschen mehr rein als sie, einfach nur, weil wir es nicht wahrgenommen haben. Und deswegen finde ich es total gut, sich über diese 5 Sprachen der Liebe einfach nur bewusst zu sein.
Stimmt,
und dann
ja.
Eben in einer Freundschaft oder in einer Beziehung, wo man dann denkt, so, irgendwie gebe ich hier mehr als mein Gegenüber, sich zu fragen, Moment, gebe ich nur in meiner Sprache, in meiner Love Language mehr und der andere gibt vielleicht in seiner genauso viel, die ich aber vielleicht nicht wahrgenommen habe, weil für mich Müll rausbringen kein Liebesbeweis ist oder irgendwie helfen und hilfsbereit sein. Ja? Und ich glaube, dass das einfach wissenschaftliches Konzept hin oder her, nachprüfbar hin oder her, ich glaube, es ist gut, wenn man weiß, dass es da unterschiedliche Arten gibt, seine Zuneigung auszudrücken und man wird vielleicht ein bisschen milder dann mit seinem Gegenüber oder kann Dinge besser einordnen und ist vielleicht auch nicht so enttäuscht dann. Wenn,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt. Judith, eine Love Language von meinem Freund und mir ist auf jeden Fall, dass wir uns an Absprachen halten. Und ich muss ganz unromantisch hier reingrätschen, weil ich habe ihm versprochen, dass ich jetzt das Baby übernehme, weil er einen Termin hat. Und wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann ist, glaube ich, die Beziehung vorbei.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht.
Du kannst es auch nicht mit Pickelgeschenken dann wieder retten.
Nee, offensichtlich nicht. Aber es war, also meine Love Language ist unter anderem auch mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe mich so gefreut, dass das hier wieder zu unserem Freitag dazugehörte. Und das Schöne ist, ich bekomme jede Woche dieses Love Language Geschenk von dir. Deswegen würde ich sagen, wir führen diese Liebe in einer Woche fort. Und zwar wieder genau nächsten Freitag hier in der ARD Audiothek, wenn wir den nächsten Begriff durchorgeln. Und zwar, das müsste M sein. Nach L. Ne? Ja, ja, genau.
A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L. Weißt du, dass ich bin fast 50, Sprache ist mein Beruf und ich muss jedes Mal das ganze Alphabet durchgehen, um zu wissen, welcher Buchstabe danach kommt.
Bist aber nicht alleine damit, deswegen.
Gott sei Dank, danke schön. So, es ist 13.13 Uhr, du musst jetzt los, dein Mann braucht dich.
Ich muss jetzt. Das Kind, der Mann, alle brauchen mich. Judith, ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch. Bis dann, meine Liebe.
Bis dann. Tschüss.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR 3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barboriundrakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amiri, habe jetzt endlich meinen eigenen Podcast. Ab sofort, jeden Mittwoch und jede Woche mit einer tollen neuen Gästin. Gibt ihr auch immerhin drei gute Gründe, warum ich einen eigenen Podcast haben sollte. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, bin ich eine Minderheit. Comedian ohne eigenen Podcast. Voll die Randgruppe. Egal. Drittens, wir sprechen hier nicht nur unterhaltsame Themen an.
Also habe ich immer noch ein BH, Körbchengröße 75B, ich habe aber Doppel-D. Und da merke ich manchmal, dass der Nippel oben rauskommt.
So klar, wenn da ein Typ kommt, der mir gefällt, wäre ich super. Aber da war es so, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich mir so, macht mein Trauma bei Take Me Out mit, weiß ich jetzt auch nicht.
Sondern sprechen auch Themen an, über die einfach viel zu wenig gesprochen wird, wie...
Ach, wenn du einen Typen hast, der ein Problem damit hast, dass du nicht im Kloster vorher gelebt hast, dann ist es wahrscheinlich für dich dann auch einfach der falsche Typ.
Ich weiß noch, wo ich auf der deutschen Schule war, hat mir eine gesagt, ja, eigentlich wäre sie hübsch, wenn sie nicht die Hexennase hätte.
Alter. Zusammen mit Promis und Nicht-Promis sprechen wir über Themen, die uns wirklich am Herzen liegen und sind dabei einfach wir selbst. Denn wir alle sind zwar mega unterschiedlich, aber wir haben eine Sache gemeinsam. Wir haben Redebedarf. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Jetzt sofort, jeden Mittwoch. Ich freue mich auf euch.